Und nun folgt das Interview mit Julia Ehrt.
Fragen, Fragen, Fragen.
Wir sind auf dem Jahresempfang der Querbeauftragten in Berlin. Mir gegenüber steht Julia Ehrt. Sie war heute Festrednerin und ist Geschäftsführerin von ILGA World. Was ist ILGA World?
ILGA World ist der globale Dachverband von LSBTI-Organisationen mit über 2000 Mitgliedsorganisationen in über 170 Ländern.
Dann gehe ich davon aus, dass du sehr gut Englisch sprechen kannst.
Ja, die Organisation arbeitet, also das Büro arbeitet auf Englisch, die Organisation arbeitet auf Englisch und Spanisch und wir versuchen, alles, was wir quasi veröffentlichen, auf Englisch, Spanisch und Französisch zu machen. Ich selber spreche also kein Spanisch oder nur rudimentäres, aber ja, meine ganze Arbeit läuft auf Englisch.
Kann das sein, dass ihr auch involviert seid in die Listen zum Transgender Day of Remembrance?
Das macht ILGA World tatsächlich nicht. Wir sind involviert zum Beispiel beim Tag gegen Homophobie und Transphobie, Ida Hobbit im Mai, den Transgender Day of Remembrance. Da ist die Organisation, für die ich früher gearbeitet habe, Transgender Europe, mehr involviert. Die hat ein Projekt, was Morde an Transmenschen monitort und die sind dann involviert im Erstellen von Namenslisten zum Beispiel. Aber das macht ILGA World jetzt nicht mehr.
Wie kommt es zu dieser Aufgabenteilung? Das hat mich immer gewundert, dass das Europe macht.
Ich glaube, das hat historische Gründe und die Namensliste an sich erstellt, glaube ich, auch inzwischen gar nicht mehr Transgender Europe oder ich weiß es nicht genau, aber es hat historische Gründe, weil es gibt eben keine globale transgeführte Transorganisation oder gab es lange Zeit nicht. Inzwischen gibt es eine, die ist aber nicht wirklich mitgliedsbasiert, die heißt GATE und deswegen hat halt Transgender Europe Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er dieses Trans Murder Monitoring Projekt aus der Traufe gehoben, um Morde an Transmenschen weltweit zu erfassen, weil es halt sonst niemand gemacht hat. Quasi. Und also damals war ich eben bei TGU und wir haben das eben gemacht, weil es sonst niemand gab, der das gemacht hat. Und so kam dann TGU dazu, dass wir halt dann einmal im Jahr die Listen aller ermordeten Transmenschen weltweit veröffentlicht haben.
Wenn du mal eine Schätzung geben würdest, wie weit unter dem tatsächlichen Wert liegen die erfassten Daten?
Ja, zum Thema Murder Monitoring kann ich eigentlich nicht viel sagen. Es ist sicher, dass die weit unter den tatsächlichen Zahlen liegen. Wie weit ist es, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil es auch nicht mehr meine Organisation ist, die das rausgibt. Es ist so, ILGA World macht Legal Monitoring und wir monitoren auch Fälle, zum Beispiel von Kriminalisierung von Lesben, Schwulen, Transmenschen, bisexuellen Menschen weltweit. Und da ist es eben auch so. Wir monitoren da die Fälle, aber die tatsächlichen Fälle der Kriminalisierung sind vermutlich weit größer als das, was wir erfassen können. Und so wird es bei dem Transgender Murder Monitoring auch sein.
Du hast das Thema angesprochen, das ist die Vertretung von Transmenschen weltweit. Nun ist die Vertretung von Transmenschen generell immer etwas schwieriger, weil Transmenschen haben ein partielles Anliegen und das irgendwann erfüllt ist, was so ein bisschen dazu führt, dass wenige Menschen sich auf Dauer in der Community engagieren. Wie nimmst du das wahr?
Also vielleicht nochmal da zur Präzisierung, ILGA World, wir sind der globale Dachverband der gesamten LSBTI-Bewegung. Also wir haben LSBTI-Organisationen, Schwulorganisationen, lesbische Organisationen, Transorganisationen, intergeschlechtliche Organisationen als Mitglieder. Also wir quasi vertreten die gesamte queere Bewegung auf eine Art. Und es ist richtig, gerade in der Transbewegung sehen wir oft, dass eben Leute für eine bestimmte Zeit aktiv sind und dann aus der Bewegung wieder ausscheiden. Das war aber schon damals bei TGU ein Riesenproblem, ist auch in der weiteren LSBTI-Bewegung ein Problem. Und ganz oft sind es dann die Transmenschen, die sich auch noch als queer verstehen, als schwul oder als lesbisch verstehen, diejenigen, die da tatsächlich in der Bewegung bleiben und weiterhin dann Arbeit machen. Und ganz oft sind da die Transmenschen, die dann irgendwie in so einer Normalität und in einer Unsichtbarkeit verschwinden wollen, diejenigen, die halt immer aus der Bewegung rausgehen, die halt eine Zeit lang während ihrer Transition oder davor, ein bisschen danach noch da sind und dann aber wieder rausgehen und dann lieber eben nicht sichtbar sind. Ist ja auch jetzt nicht verwunderlich angesichts dessen, dass eben Transmenschen, die sichtbar sind, in ihrem täglichen Leben ziemlich einen Scheiß erleben.
Nun gibt es eine historische Entwicklung, die in der Bundesrepublik vom 175 zur AIDS-Krise reicht und die viel mit der Emanzipationsbewegung, vor allen Dingen der schwulen Männer, zu tun hat. Und wir erleben heute einen gesellschaftlichen Backlash, der die Errungenschaften, die da in den letzten Jahren erkämpft worden sind, wieder zunichte macht. Gibt es da etwas, was wir von den schwulen Männern und ihrem Kampf lernen können?
Na, vielleicht zuerst mal, diesen Backlash gibt es tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern den gibt es weltweit. Den sehen wir in unserer Arbeit eigentlich in allen Weltregionen, dass das, was von der Bewegung in den letzten 50 Jahren erkämpft wurde, jetzt wieder in Frage gestellt wird und zum Teil auch wieder zurückgedreht wird. In meiner Rede vorhin habe ich ja gesagt, es gibt wieder mehr Länder, die kriminalisieren beispielsweise, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Und ich glaube, was man von der Schwulenbewegung auch nochmal lernen kann oder generell von Bewegungen lernen kann, ist, dass eben Dinge, die man erkämpft hat, immer auch wieder verteidigt werden müssen. Das ist so, das ist eben, und das ist, glaube ich, nicht nur in der LSBTI-Bewegung so, sondern es ist grundsätzlich in sozialen Bewegungen so, dass man sich eigentlich auf Erkämpftes, auf die Dauerhaftigkeit von Erkämpften nicht verlassen kann, sondern dass es immer wieder verteidigt werden muss, genauso wie eben auch unsere Demokratie immer wieder jeden Tag aufs Neue verteidigt werden muss von Leuten, die sich engagieren und für die das wichtig ist. Und deswegen sind und bleiben eben LSBTI-Bewegungen eben auch wichtig im Kampf dessen, was wir erreicht haben, das zu verteidigen und dann irgendwann hoffentlich auch wieder, das dann auch wieder weiterzuführen.
Nun hast du in deiner Rede auf die Situation weltweit aufmerksam gemacht. Und das, was wir in den USA erleben oder auch hier in der Bundesrepublik, sind ja nur Facetten dessen, was weltweit passiert. Und die Gewalt gegen queere Menschen ist ja weltweit in einem erschreckenden Ausmaß Realität. Wie schätzt du die Situation weltweit ein und wo siehst du da die schwierigsten Umstände für queere Menschen?
Ja, da gibt's einiges, ein bisschen Licht, aber leider Gottes auch sehr viel Schatten. Und ich meine, die Länder, die, in denen es LSBTI-Menschen am schwierigsten haben, sind im Allgemeinen Länder, die einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Sex kriminalisieren. Und die Kriminalisierung, also da gibt's momentan ungefähr 65 Länder, die das tun, 63, die das explizit machen, 2 implizit. Und die Strafen reichen da von Geldstrafen bis hin zur Todesstrafe, die in 12 Ländern verhängt werden kann. Und das sind natürlich Länder, in denen es sehr, sehr schwierig ist, LSBTI-Arbeit zu machen und sich zu organisieren. Ich habe es in meiner Rede erwähnt. Darüber hinaus gibt es 60 Staaten, die aktiv versuchen, zivilgesellschaftliche Organisationen in der queeren Bewegung einzuschränken oder zu verhindern. Das sind dann Länder beispielsweise wie Russland, Usbekistan, Kirgisistan, El Salvador, Guatemala oder seit neuestem auch zum gewissen Grad zumindest muss man ja auch die USA dazu zählen. Und das sind natürlich auch Länder, in denen staatliche Akteure versuchen, LSBTI-Arbeit aktiv zu verhindern. Und das macht es natürlich auch sehr schwer für unsere Bewegung, da dann Arbeit zu leisten und für die Rechte von LSBTI-Menschen einzutreten.
Wir diskutieren zurzeit intensiv mit den Menschen, die wir betreuen, wie es mit dem geschlechtsneutralen Eintrag im Reisepass bestellt ist. Was aus deinem berufenden Munde, was würdest du da empfehlen?
Also ich habe selber ein X in meinem Reisepass und ich reise ja nun im Rahmen meiner Arbeit sehr, sehr viel und auch teilweise mal in Länder, die kriminalisieren und auch immer wieder jetzt in die USA. Und da ist es ja auch seit neuestem eher schwierig und immer so eine Frage, was passiert, wenn ich einreise? Bisher habe ich noch keine, also was die USA angeht, noch keine negativen Geschichten zu erzählen. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss. Ich glaube, was man generell sagen muss für Leute, die ihr Geschlecht dahingehend ändern oder ihren Geschlechtseintrag dahingehend ändern, dass sie dann einen X im Pass haben, ist zweierlei. Erstens, man muss sich bewusst sein, dass es Länder gibt, in denen man nicht mehr reisen kann, also insbesondere auf der arabischen Halbinsel. Und zweitens, man muss halt immer damit rechnen, dass man, wenn man in ein Land einreist, Probleme damit bekommt. Das kann reichen von Befragungen über den Geschlechtseintrag oder den Pass oder den Namen, das passiert mir ab und an, also jetzt nicht auch nicht andauernd, aber immer mal wieder. Aber kann auch bedeuten, dass man eben an der Grenze abgewiesen wird. Da gibt's eine ganze Bandbreite und das muss einem halt bewusst sein. Natürlich hat man in Deutschland das Recht, so einen Pass zu haben. Man hat auch das Recht, eigentlich so einen Pass weltweit zu verwenden. Aber es muss einmal klar sein, dass es bedeutet, dass man insbesondere in Ländern, in denen das da schwierig ist, auch ein bisschen von dem guten Willen der Person abhängt, die einem dann bei der Einreise kontrolliert. Und das ist natürlich nicht so, wie das sein sollte, aber das ist dann Fakt. Das muss einem bewusst sein. Ich persönlich, wie gesagt, reise sehr viel, auch teilweise in Länder, die jetzt vielleicht queere Personen jetzt für einen Urlaub nicht unbedingt reisen würden. Und ich treffe da schon auch manchmal so Vorkehrungen, dass ich dann eben bereit bin, falls irgendwas passiert. Bisher, knock on wood, hatte ich noch keine ernsthaften Schwierigkeiten.
Wenn man sich vorstellt, dass Situationen wie in Ungarn oder auch in den USA hier in Deutschland eintreten können, Und Menschen, die ja im Moment sowohl aus Großbritannien als auch aus den USA nach Deutschland kommen, Transmenschen beispielsweise, weil die Bedingungen da ja katastrophal geworden sind. Gibt es ein Land, wo du sagst, da sind queere Menschen gut aufgehoben, wo es eine Chance gäbe, hingehen zu können, wenn es hier ernst wird?
Also darauf vielleicht zwei Antworten. Zum einen, es gibt natürlich Länder, in denen die Rechtslage sehr gut ist. Also da gehört zum Beispiel Malta dazu, dazu gehört Irland, dazu gehört bis zum gewissen Grad vielleicht auch Deutschland zu einem gewissen Grad, je nachdem, wo man es vergleicht. Aber das ist eben nur die Rechtslage. Und man muss eben auch sagen, es gibt kein Land auf der Welt, in dem es keine Gewalt gegen LSBTI-Menschen gibt. Das heißt, wenn man irgendwohin flüchten oder irgendwohin ja flüchten möchte, weil die Lage im eigenen Land schwierig ist, muss einem auch bewusst sein, es gibt natürlich Länder, die sind besser und es gibt schlechter, aber es gibt tatsächlich kein Land, in dem es keine Gewalt gibt gegen LSBTI-Menschen. Und es gibt eigentlich auch kein Land, wo man sagen würde, dass die Rechtslage derartig gut, dass es da keine Arbeit mehr gibt. Weil irgendwelche Themen gibt es eigentlich immer. Sei es zum Thema Diskriminierungsschutz, sei es zum Thema Schutz vor Konversionstherapien, sei es zum Thema Menschen mit Behinderung oder Migration, die eben auch queer sind. Also irgendwelche Themen gibt es eigentlich immer, die noch nicht geregelt sind. Also insofern gibt es eigentlich noch kein echtes Regenbogenland.
Gibt es Maßnahmen, die Menschen, die damit spekulieren, flüchten zu müssen, was die tun können, wie sie sich vorbereiten könnten darauf?
Ja, das ist natürlich sehr schwer, weil es eben sehr auf den Kontext drauf ankommt. Es ist eben in den Kontext, verlässt man ein Land in ein anderes Land, in das man reisen kann oder in das man nicht reisen kann, flüchtet man von außerhalb nach Europa, wie kommt man in Europa rein und so. Das ist ganz schwer, da allgemeine Aussagen zu machen. Was aber grundsätzlich wichtig ist, also gerade wenn man Asyl beantragen möchte in einem Staat, aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität, ist es eben wichtig, dass man die Menschenrechtsverletzungen, die man selber erlebt, im Herkunftsland dokumentiert und dann auch in der Lage ist, die dann zu präsentieren, wenn man dann um Asyl bittet in einem Staat, in dem man dann um Asyl bittet.
Wie würdest du es einschätzen mit Dokumenten zur Transition? Sollte man solche Dokumente zur Verfügung haben, also zum Beispiel in einem anderen Land dann Hormone oder eine Hormonbehandlung zu bekommen?
Also wenn man als Transperson irgendwo hinreist und meinetwegen man hat eine medizinische Transition gemacht, nimmt bestimmte Hormone oder andere Medikamente, das ist auf jeden Fall, wenn man reist oder wenn man in ein anderes Land dauerhaft sich niederlassen möchte, wichtig, dass man diese Sachen mitbringt und auch dokumentiert und idealerweise dann auch in die neue Landessprache übersetzt.
Wenn du die Situation weltweit dir ansiehst, schaust du auf die Situation mit Sorge oder siehst du auch irgendwo einen Lichtstrahl?
Wenn ich auf die Situation weltweit schaue, dann schaue ich auf die mit Sorge. Und zwar, weil viele Faktoren gerade zusammenkommen, die die Arbeit von LSBTI-Organisationen erschweren und die eben sowohl die Rechtslage wie auch die gesellschaftliche Lage von LSBTI-Menschen schlechter machen. Und es ist eben momentan nicht abzusehen, dass es auch mal wieder besser wird. Ich habe in meiner Rede erwähnt, wir stehen eigentlich am vorläufigen Ende einer 50-jährigen Entwicklung hin zum Besseren, die aber bis zum gewissen Grad gerade umgekehrt wird. Und das ist nicht nur ein Phänomen in Europa, das ist ein Phänomen weltweit. Und deswegen schaue ich eigentlich auf die Zukunft für unsere Bewegung, für queere Menschen weltweit mit großer Sorge. Natürlich gibt es auch Lichtblicke, aber die Lichtblicke werden eben weniger und weniger und schwächer und schwächer. Und für uns als Bewegung heißt es eben, wir müssen noch größere Resilienz entwickeln und das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ist aufhören zu arbeiten.
Hast du selber persönlich Angst?
Selber persönlich Angst habe ich tatsächlich nicht, auch wenn es in Deutschland Entwicklungen sind, die mich mit Sorge betrachte, aber ernstzunehmend Angst habe ich nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich grundsätzlich kein ängstlicher Mensch bin.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, den eine Fee erfüllen könnte, was wäre das für ein Wunsch?
Na, dass alle Menschen auf der Welt sich so entwickeln und ihre Persönlichkeit entfalten können, wie sie das möchten.
Das war Julia Ehrt, Geschäftsführerin von ILGA World, hier auf dem Jahresempfang der Querbeauftragten in Berlin. Vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr bewegend.
Vielen Dank auch an dich.